Auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen und dass wir auch etwas von Gottes Wort hören, so wie wir ihm gerade gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Und ich denke, wir brauchen öfter mal ein bisschen Licht, Ermutigung, um zu wissen, wie es weitergehen soll und was Gott für uns bereithält. Ja, wie wird man Christ? Das ist eine Frage, die ich am Anfang stellen möchte. Wer ist ein Christ? Hängt das davon ab, welche Gemeinde man besucht, welcher Denomination man angehört? Wie finde ich Gewissheit in dieser Frage? Für den einen sind das ganz einfache Fragen, für den anderen ganz schwierige. Wir reden hier schließlich, wenn es ums Christsein geht, inhaltlich über Gott, der viel größer ist als wir Menschen, den keiner gesehen hat, der nicht zu ergründen ist. Das Predigtthema, über das ich das letzte Mal gesprochen habe, hieß: Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Heute möchte ich an den damaligen Predigttext anschließen im 1. Korintherbrief, und das heutige Thema soll heißen: Das Geheimnis Gottes kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Das Geheimnis Gottes kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Ich lese uns 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 16. Da heißt es, oh, das ist doch zu klein oben auf dem Bildschirm. Ich habe gedacht, ich als Weitsichtiger könnte es lesen und brauchte nicht mehr meine Bibel, aber es geht doch nicht. Da heißt es: Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Das Geheimnis Gottes kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Als erstes soll es um diesen Satz gehen, um das Thema: Das Geheimnis Gottes verstehen. Das wollen wir jetzt zusammen. Eine gute Nachricht vorweg: Das Geheimnis Gottes wurde enthüllt. Das ist doch wunderbar. Gott hat Geheimnisse, die er mit uns teilt, die er mitteilt. Geheimnisse, die uns verändern. Paulus spricht hier die Korinther eingangs als Vollkommene an. Das ist ein starker Titel, der auch auf uns angewandt sein soll und auch auf uns angewandt werden darf. Vollkommene. Alle Christen sind Vollkommene. Von ihnen können die Worte Gottes verstanden werden. Wie verstehen wir das Geheimnis Gottes? Hier in unserem Text wird die Weisheit ins Spiel gebracht. Die Weisheit, die versucht, die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Aber ist die Weisheit das Entscheidende, um Gott zu verstehen? Das Wesen der Weisheit ist, dass sie imstande ist, Zusammenhänge zu erfassen, auszuwerten, zu beobachten, vergleichen, Statistik, Lebenserfahrung. Aber wenn es um Gott geht, geht es nicht um die Dinge dieses Zeitalters, unserer Gegenwart, unseres heutigen allgemeinen Wissensstandes. Denn Gott war schon immer und Gott wird auch immer sein. Menschen haben in der Vergangenheit versucht, ein Bild von Gott zu entwickeln und werden es auch in der Zukunft tun. Doch keine Zeit und kein Weiser wird Gott ergründen können. Menschliche Weisheit kommt da trotz allem Beobachten, Vergleichen, Auswerten nicht weiter. Was wir von Gott sicher wissen können, ist das, was er den Menschen geoffenbart hat. Das hat er bei Einzelnen durch eine persönliche Begegnung gemacht, durch Träume, durch Prophetien und ganz besonders durch die Bibel. Da hat sich Gott sogar schriftlich festgelegt. Und so tun wir gut daran, alle Aussagen, die Menschen über Gott machen, die wir hier und da lesen oder hören oder sehen, an der Bibel zu prüfen. Paulus richtet hier in diesem Text unser Augenmerk auf ein Geheimnis, das Gottes Weisheit für uns bereitet hat. Dieses Geheimnis ist schon vor Beginn der Welt festgelegt worden und es soll dazu dienen, dass es uns in die Herrlichkeit bringt. Das Geheimnis wurde, so sagt es der Text, zu unserer Herrlichkeit geoffenbart. Gott hat schon damals an uns gedacht. Er wollte es unbedingt möglich machen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber was bedeutet Herrlichkeit an dieser Stelle? Wir müssen solche Wörter ja mit Inhalt füllen. Unter Herrlichkeit verstehen wir im Wesentlichen den Bereich der Macht und Heiligkeit Gottes. In seiner Herrlichkeit kann keine Sünde und kann kein Sünder bestehen. Doch es ist der Ort, zu dem der Gläubige nach seinem Tod hofft, hinzugelangen. Dort erwartet ihn Jesus, der ihn unvorstellbar liebt und sich für ihn hingegeben hat. Im Neuen Testament ist Herrlichkeit untrennbar mit der Person Jesu verknüpft. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer Jesus in sich hat, hat berechtigte Hoffnung, die Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Es ist ein Ort, so vollkommen, wie wir ihn uns nicht vorstellen können, aber im Wesentlichen ein Ort, an dem Jesus auf uns wartet. Der Himmel ist keine Begegnung, wo wir Traumurlaub machen oder wo wir uns die schönste Landschaft ausdenken, sondern der Himmel ist ein Ort, an dem Jesus auf uns wartet und in dessen Gegenwart uns nichts fehlen wird. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, so sagt es Hebräer 1, Vers 3. Und er trägt den Titel Herr der Herrlichkeit, wie wir in unserem Text in Vers 8 lesen können. Gottes Weisheit hat das Geheimnis vor Grundlegung der Welt festgelegt. Und Petrus, der Apostel, schreibt ebenfalls über dieses Geheimnis. Er sagt, Jesus ist im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart um euretwillen, also auch um uns seit der Zeitenwende. Petrus sagt, dass Jesus Gottes Opferlamm ist, das keine Fehler oder Flecken hat und für die Sünden der Welt gestorben ist. Das Geheimnis, das vor Grundlegung der Welt festgelegt wurde, besteht laut unserem Text in 1. Korinther darin, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Weisheit Gottes hat das größte Geheimnis der Weltgeschichte geschaffen. Wer hätte daran gedacht, dass so etwas einmal passieren könnte? Dieses Geheimnis zeigt uns die Liebe Gottes, der seinen eigenen Sohn opferte, damit der Sünder in der Herrlichkeit Gottes leben kann. Jesus nur eine Statistenrolle zu gestehen, wie vielleicht ist er ja am Kreuz gestorben, wer weiß, ob er wirklich auferstanden ist, ist ja nicht so wichtig, oder Jesus ist ein Vorbild, wie andere besondere Menschen auch. Wer so etwas behauptet, der zeigt, dass er die Weisheit Gottes, den Inhalt, noch nicht verstanden hat. 1. Korinther 1, Vers 18 ist der Schlüsselvers für jeden Menschen. Dort zeigt sich nämlich wahrhaft, wer Christ ist. Da heißt es, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Keiner der Fürsten, der Weisen und Mächtigen der Welt hat das Geheimnis Gottes verstanden, sondern nur die, die Gott gesucht haben und die ihn lieben. Das Geheimnis Gottes kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Dieses Thema habe ich über diesen Text heute geschrieben. Wir haben uns gerade damit beschäftigt, über diesen Begriff, das Geheimnis Gottes verstehen. Und jetzt geht es weiter mit Gott durch den Geist verstehen. Gott durch den Geist verstehen. Mit dem Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint. Es gibt manchmal viel Unkenntnis über den Heiligen Geist oder man beachtet ihn einfach gar nicht. Aber der Heilige Geist ist keine Kraft oder ein Gefühl oder irgendetwas Undefinierbares, sondern der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes. Genauso wie wir Gott und seinen Sohn Jesus Christus als eine Person betrachten. Der Heilige Geist hat die Merkmale einer Person, und eine Person definieren wir als jemand, der fühlt, denkt und will. Jesus hat gesagt, dass er den Heiligen Geist als Hilfe für uns schicken wird, wenn er in den Himmel aufgefahren ist. Und der Heilige Geist wird unter anderem den Menschen ihre Sündhaftigkeit aufzeigen und den Menschen den Weg der Erlösung durch Jesu stellvertretenden Tod deutlich machen. Und der Heilige Geist hat das vorher beschriebene Geheimnis enthüllt und denen, die Gott lieben, geoffenbart. Wir haben den Geist empfangen, so schreibt Paulus es in Vers 12. Das ist der Sprachgebrauch der Bibel, um von der Bekehrung eines Menschen zu reden. Der Apostel Petrus sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 zu der Volksmenge, die sich bei der Pfingstpredigt versammelt hat, tut Buße und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Oder Paulus fragt die Galater, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Jeder, der an Jesus und sein Opfer für uns glaubt und der Jesus von Herzen angenommen hat, hat die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In 2. Timotheus 1, Vers 14 lesen wir, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Er ist kein Besucher, keiner, der gelegentlich vorbeikommt, sondern er ist immer im Gläubigen gegenwärtig. Er wohnt dort, er ist dort zu Hause. Aber wie konnte der Heilige Geist ein so fest behütetes Geheimnis, von dem wir gelesen haben, aufdecken? Nun, in der griechischen Philosophie versuchte man zur Verdeutlichung, Gleiches mit Gleichem zu erklären. Der Heilige Geist allein weiß, was Gott denkt, genauso wie unser menschlicher Geist allein weiß, was in uns ist. Oder teilweise, so alles wissen wir auch nicht, was in uns ist. Der Heilige Geist ist fester Bestandteil der Gottheit und er erforscht alles, selbst die Tiefen der Gottheit. Das heißt, er ist nicht wie jemand, der immer mehr ein Stückchen entdeckt, sondern der sich bis zum Kern, bis zum wesentlichsten Wesen Gottes auskennt. Uns hat es Gott geoffenbart, uns, also denen, die Gott lieben. Und Paulus schafft hier eine Trennung zwischen denen, die den Heiligen Geist haben, und denen, die, wie er weiter unten schreibt, die den Geist der Welt haben. Durch den Geist wissen wir, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und das ist die Errettung von unseren Sünden durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Das ist fester Bestandteil unseres Glaubens. Was Jesus tat und ist, gehört uns ebenso, da wir seinen Geist haben. 1. Korinther 1, Vers 30 drückt es so aus: Christus ist uns Weisheit geworden von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und alles, was Jesus hat, gehört uns auch. Wir haben Weisheit von Gott, wir sind gerecht, wir sind schon jetzt heilig, Gott sieht uns so an, und wir sind wirklich erlöst. Da braucht man nichts mehr hinzufügen. Paulus redet geistliche Weisheiten, geistliche Wahrheiten, da er den Geist hat. Leider muss er dann im Folgenden den Korinthern ins Gewissen reden, da sie in manchem so handeln wie Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben und ihre Werte von dem Geist dieser Welt bestimmen lassen. Das kann passieren. Die Korinther waren stolz und eingebildet auf ihre menschliche Weisheit und, wie er weiter unten schreibt, eifersüchtig und streitend. Gott durch den Geist verstehen. Das ist ein riesengroßes Geschenk Gottes an uns. Ohne dem wären wir nur am Rätseln über Gott, sein Wesen und seine Einstellung zu uns. Aber jetzt wissen wir, dass Gott uns geliebt hat, dass er uns liebt und alles daran gesetzt hat, damit unsere Sünden, die uns von Gott trennen, vergeben werden können. Unser Text gibt uns eine veränderte Stellung vor Gott. Der Text redet in Vers 14 vom natürlichen Menschen, aber wir werden als die bezeichnet, die vollkommen sind, die Gott lieben, die Christi Sinn haben dürfen. Das Geheimnis Gottes kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Eingangs stellte ich solche Fragen zu diesem Predigtthema wie: Wie wird man Christ? Wer ist ein Christ? Wie bekomme ich Gewissheit, dass mein Glaube Gott gefällt? Und das Geheimnis Gottes verstehen, was ich als Unterpunkte hatte, Gott durch den Geist verstehen, diese Sätze meiner Predigt lassen sich leicht sagen, aber ist das so leicht zu verstehen? Ich möchte uns zwei Positionen aus der Kirchengeschichte einmal vorstellen, die zeigen, wie man zu einer Antwort gekommen ist. Nach der Reformation, deren Beginn Luther durch den Anschlag seiner Thesen 1517 machte, musste vieles aufgearbeitet werden, was vorher verkehrt war. Wo man verkehrten Glauben gelehrt hat, wo man sich nicht an die Bibel gehalten hatte. Und der katholische Glaube war schon lange vorher angefochten, da er nicht die Herzen erreichte und keine Information über Gott weitergab. Und so gab es schon vor Luther Reformer, die sich um das Seelenheil der Menschen sorgten. Sie fragten sich, wie das Geheimnis Gottes von den Menschen verstanden werden könnte. Da war zum Beispiel John Wycliffe, der schon 200 Jahre vor Luther geboren war und die Bibel ins Englische übersetzte, damit die Leute die Bibel lesen können und etwas über Gott wissen. Oder Jan Hus, der war 1374 in Tschechien geboren, ein Prediger, der den Menschen den Weg zu Gott zeigte. Und einer der einflussreichsten Reformer war Johannes Calvin, geboren 1509, er wirkte in der Schweiz zu Lebzeiten Luthers. Und die Frage eben, wie man zu Gott kommt, hat er so beantwortet. Er vertrat die Lehre der Prädestination, der Vorherbestimmung. Er sagte, dass nur der Mensch das Geheimnis Gottes verstehen kann, von dem ich ja vorher gesprochen habe, der von Gott dazu erwählt worden ist. Er lehrte sogar auch die doppelte Prädestination, also nicht nur, dass Gott Menschen auserwählt, dass sie seine Kinder sein sollten, sondern auch, dass er Menschen dazu erwählt, in die Hölle zu kommen. Ich zitiere ihn einmal kurz. Unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Denn die Menschen werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet. Wie also nun der Einzelne zu dem einen Zweck geschaffen ist, so sagen wir, ist er zum Leben oder zum Tode vorbestimmt. Der Glaube an Gott wird bei ihm als unverdientes Geschenk dargestellt, zu dem der Mensch nichts, aber auch gar nichts beitragen kann. Nur durch Gottes Vorherbestimmung ist dem Menschen ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes möglich. Und diese Gnade, so sagt man, wirkt sich im Leben des Betroffenen aus. Im 16. und 17. Jahrhundert entstand in christlichen Kreisen das Lebensgefühl, Erfolg sei ein Ausdruck von Gottes Segen, der mit der Erwählung zusammenhängt. Also ich bin erwählt, ich bin von Gott bestimmt, als sein Kind zu sein und deshalb beschenkt mich Gott und ich bin reich und gesund und mir fehlt nichts. Die sogenannten Calvinisten, nach der Lehre Calvins benannt, waren aber fromme Menschen. Denn wenn jemand von Gott erwählt und begnadet und gesegnet war, wird er nicht gedankenlos dahin leben, sondern durch ein frommes Leben beweisen, dass er erwählt ist. Und so war das Gebet und das Bibellesen fester Bestandteil des Lebens. Und paradoxerweise, trotzdem sie an die Vorbestimmung geglaubt haben, waren sie die größten Missionare und Evangelisten, die es gegeben hat damals. Wodurch, fragen wir uns dann heute, kommt so eine Einstellung zustande? Wir glauben ja nicht, dass Gott uns bestimmt hat, entweder zum Heil oder zur Hölle. Nun, die Reformatoren haben die Lehren der katholischen Kirche hinter sich gelassen, die das Heil von den Werken des Menschen abhängig machte. Man hatte gelehrt im Katholizismus, dass man in vielfältiger Weise gute Werke tun muss, als da wären die Sakramente beachten, Geld spenden, um einen Ablass der Sündenstrafe zu erlangen, beten, wallfahren etc. Und wer viele Werke getan hat, hat die Chance, dass er nicht so lange im Fegefeuer bleiben muss und dann irgendwann einmal in die Herrlichkeit Gottes eingehen kann. Die Reformatoren betonten deshalb ganz entschieden die Gnade Gottes, um sich von den Werken abzugrenzen. Wir lesen in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also, es ist nur möglich, gerettet zu werden, wenn es durch die Gnade Gottes geschieht. Und sie sagten, jeder Ansatz, jedes Bemühen, das vom Menschen ausgeht, kann keine Beziehung zu Gott ermöglichen. Denn alle Menschen sind Sünder, weil sie durch Adam zum Menschengeschlecht gehören. Ich rede hier von der sogenannten Erbsünde. Dazu sagt der Text im Römerbrief 5 folgendes. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also der Mensch ist ein Sünder, ein Hoffnungsloser. Der Zustand des Menschen wird uns im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 10 ausführlich beschrieben, mit vielen Worten. Da heißt es über den Menschen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist der Zustand des Menschen und in Epheser 2, Vers 1 sagt Paulus dazu, ihr wart tot in euren Sünden und Übertretungen, das heißt geistlich tot. Es gab keine Möglichkeit, eine Verbindung zu Gott herzustellen. Und für Calvin stand deshalb fest, nur durch Gottes Handeln konnte der Sünder jemals eine Beziehung zu Gott herstellen. Und deshalb hat Gott vorher in seiner Gnade bestimmt, wer ein Christ wird und nicht und wer nicht. Aber im beginnenden 18. Jahrhundert, als der Calvinismus auf seiner Höhe gewesen war, änderte sich plötzlich die geistliche Landschaft. Die Lehren des Arminius verbreiteten sich. Arminius wurde so ungefähr 14 Jahre nach Luther geboren. In der Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts, wie gesagt, wurden diese in Frage gestellt. Es bekehrten sich nämlich zahlreiche Menschen, die nicht in das Schema der Prädestination passten. Sie waren nicht wohlhabend, sie waren nicht gut gesittet, hatten bisher nichts mit der Kirche zu tun gehabt, aber trotzdem wandten sie sich, obwohl sie manchmal nur eine Predigt gehört haben, mit ganzem Herzen Gott zu, wurden verändert und lebten fromm. Arminius lehrte Folgendes. Er sagte, Gott hat beschlossen, diejenigen, die durch Einwirkung des Heiligen Geistes an Christus glauben, zu erretten. Da denke ich an unseren Predigttext, in dem es in Vers 10 heißt, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Und das wurde von Calvin abgelehnt, da der Glaube hier schon wieder als ein Werk betrachtet wurde. Und so stellt sich die Frage, kann ein Mensch etwas zum Glauben beitragen? Oder was muss ein Mensch tun, um vor Gott wohlgefällig zu sein und den Heiligen Geist zu bekommen? Ich finde, über allem, was über die Vorherbestimmung gesagt wird, stehen solche Verse wie Johannes 3, Vers 16. Den kennen die meisten ja von uns. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Oder auch Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir Gott, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Arminius lehnt die Vorherbestimmung zum Verderben ab. Und so sagen wir, der Mensch kommt zum Glauben, weil Gott ihn erwählt. Dieses Erwählen ist aber so zu verstehen, dass Gott ganz persönlich zu dir kommt. Und er spricht dich an. Er spricht nicht zu dem rechts oder links von dir. Er spricht nicht zu deiner Familie, sondern er spricht zu dir ganz persönlich. Er hat dich auserwählt und jetzt bist du dran. Er sagt die Worte aus Jesaja 43, Vers 1 zu dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Selbst wenn alle Menschen auf der Welt zum Glauben an Jesus Christus kämen, würde sich doch jeder Einzelne, den wir darüber fragen würden, ganz persönlich bei seinem Namen gerufen und dadurch erwählt wissen. Ich weiß von mir, dass Gott mich persönlich angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich sein Kind sein möchte. Gott ist so wie in Hosea 11, Vers 4 im Alten Testament beschrieben. Da sagt der Prophet über Gott, mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Jesus drückt das in den Evangelien in Johannes 6, Vers 44 folgendermaßen aus. Er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Wenn Gott zieht, ist das dann nicht zwingend, also doch vorherbestimmt? Die Bibel sagt uns, dass das nicht so ist, sondern dass sich das in eine Entscheidung mit hineinnimmt. Du kannst Ja oder Nein sagen. Der Apostel Paulus hat sich folgendermaßen entschieden. Als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnete, da war er laut Apostelgeschichte 26 der himmlischen Entscheidung nicht ungehorsam. Und er hat gesagt, jawohl, ich will diesen Weg mit Gott gehen. Und so wurde er ein Apostel der Gemeinde. Hätte er Nein gesagt, dann wäre er weiterhin ein jüdischer Gelehrter geblieben. Oder der Bericht über den reichen Jüngling. Da steht drüber, Jesus hatte ihn lieb. Jesus hat gedacht, toll, freue mich mit diesem Menschen die Ewigkeit zu verbringen. Aber der Bericht endet mit den Worten, der reiche Jüngling ging betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Diese waren ihm viel mehr wert als die Offenbarung des Geheimnisses Gottes. Einer der bekanntesten Verse, der deutlich macht, dass nicht vorherbestimmt wird, sondern eine Entscheidung vom Betroffenen gefordert ist, steht in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür, heißt es dort, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen. Also da ist Aktivität gefragt. Wie wird man Christ? Wer ist ein Christ? Es geht darum, Gott eine Antwort zu geben, wenn man direkt von ihm gerufen wird. Nicht irgendwann, wenn es einem gefällt, sondern dann, wenn einem Gottes Liebe begegnet. Oder wenn einem die ewige Verlorenheit bewusst wird. Oder wenn man plötzlich begreift, dass das Wort vom Kreuz doch keine Torheit ist, sondern dass es stimmt. Dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Gott eine Antwort geben, eine Entscheidung, muss ganz bewusst gefällt werden. Gott allein weiß, ob sie aus dem Herzen kommt. Und diese Entscheidung muss eine aktive sein. Das heißt, ich stelle mich auf die Seite Gottes und will das tun, was er tut, was er sagt. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Das kann man ja vielleicht noch so stehen lassen. Und dann ist ja alles in Ordnung, sagt man, ich bin nicht dagegen. Aber er verlangt Aktivität. Er sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Oder siehe die Eigenschaften, die ich schon einmal aus Titus 2 erwähnt habe. Da heißt es, die Gnade Gottes unterweist uns. Sie erweist mit Zweck, nämlich damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Das ist die eine Seite. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Willst du wirklich, wenn Gott dich zu sich zieht, wenn er dir seine Geheimnisse durch den Geist erklären will, die Gottlosigkeit und die weltlichen Sünden verleugnen und gerecht und besonnen und gottesfürchtig leben? Keiner kann in den Himmel kommen, indem er sich einige fromme Gewohnheiten angewöhnt, sondern nur, wenn er eine aktive Entscheidung getroffen hat. Ich schließe mit zwei Versen aus Römer 8, Vers 16 und 17. In diesen Versen wird deutlich, was der Geist aus dem heutigen Predigttext in uns tun will. Da lesen wir die gute Botschaft. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, man kann sich viele Gedanken machen über den Glauben Und viele Menschen machen das auch und suchen und probieren. Aber wir dürfen, haben erfahren und erlebt, dass wir durch deinen Geist, deine Weisheit, dein Geheimnis verstanden haben und dass wir von Herzen glauben dürfen, dass dein Sohn Jesus Christus für uns auf die Erde gekommen ist, für uns gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und wir freuen uns, dass du ein Gott bist, der uns den Weg zeigt zu dir, ein Gott bist, der eine Herrlichkeit für uns vorbereitet hat, wo wir doch in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Und wir danken dir, dass du doch ganz deutlich redest zu einem jeden Menschen. Jeder hat einmal schon dieses Wort gehört von dir, wo du ihn eingeladen hast, wo du deine Liebe gezeigt hast, deine Macht, deine Herrlichkeit gezeigt hast. Danke, dass du immer noch, wie es in deinem Wort heißt, gekommen bist, zu suchen und selig zu machen. Wir freuen uns, dass wir da Zuversicht haben dürfen, dass du auch den, der neben uns sitzt, auch den, der in unserer Familie ist, im Bekanntenkreis ist, der dich nicht kennt, dass du ihn auch ansprechen willst und einladen willst, dass du herzlich einlädst, voller Liebe, und dass du diesen Weg zu dir doch auch geöffnet hast, dass man wirklich zuversichtlich sagen kann, jawohl, ich bin Gottes Kind, ich darf an dich glauben und ich darf errettet sein. Wir preisen dich für deine Liebe, wir preisen dich, dass wir über dein Wort reden dürfen und dass wir das hier in dieser Gemeinde hören dürfen. Amen. Wir singen noch das Lied Gottes Frieden miteinander. Ich möchte uns noch den Segen des lebendigen Gottes zusprechen und bitte, dass wir uns erheben dafür. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. Amen. Wir hören noch auf ein Postludium. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und möchte noch mal einladen, die Zeit zum Kaffeetrinken zu nutzen.